tiefgehende Diskussionen, jedes Mal. Es geht schließlich um viel Geld und es geht darum, wie ein Land sich darstellt, wo ist der, das hat man ja auch bei uns, man weiß ja nicht, was eigentlich im Augenblick die kulturelle Situation ist, in der man sich befindet. Nicht? Da gibt es viele Interessensgruppen, verschiedene politische, auch unter den Autoren und so weiter. Und dann geht es natürlich auch darum, welcher Autor reist und stellt das dar, was sie nun mal ausgekegelt haben. Nicht? Das sind selbst so Länder wie Holland zum Beispiel, ganz tief in die Diskussion gegangen. Und da gab es dann auch am Ende noch fürchterliche Auseinandersetzungen zwischen Harry Mulisch und Nottebohm, wer nun der Autor sei, der in der Eröffnung dieses Land repräsentierte. Mulisch hat gewonnen, Nottebohm ist zu Hause geblieben. Dasselbe hatten wir bei Mexiko zwischen Carlos Fuentes und Octavio Paz. Da muss auch immer einer verlieren und einer gewinnen, nicht? Also ganz glatt ist das nie gegangen, weil es sich ja hier um ganz essentielle und wichtige Dinge handelt, nämlich um einen kulturellen Status. Warum ist die Literatur auch so wichtig? Weil sie eben die gesellschaftliche Situation eines Landes in dem Moment darstellt, nicht? Und wie sie darstellt, das ist alles die Frage. Das macht das aber spannend und ich fand das immer ganz aufregend, aber das hat natürlich bei uns auch Gegnerschaften und Befürworter gehabt und auch die haben sich dann und mich auch immer ordentlich mit der Patsche gegeben. Ja.
Ja, Ihr Buch ist auch im Grunde mal eine sehr gute Marktbeschreibung. Wie funktioniert der Buchmarkt? Hat sich da auch, würden Sie sagen, da hat sich auch viel verändert jetzt, in dem, wie Sie von dem, als Sie angefangen haben und bis jetzt zum Beispiel?
Aber sicher hat sich viel geändert, gerade im Moment mit dieser ganzen Diskussion über die E-Books. Und in den 90er Jahren hatten wir schon sehr starke Einflüsse von Elektronikfirmen, die mit Millionen von Marketing-Dollars versucht haben, den Buchmarkt in den Griff zu kriegen, weil sie gesagt haben, ihr braucht überhaupt nicht zu einer Buchmesse zu gehen, das kostet viel zu viel Geld, Zeit und Arbeit, sondern gebt uns die Daten von euren Büchern, wir kontaktieren euch mit anderen Verlagen und wir machen das, wickeln das für euch ab. Ne? Die sind alle pleite gegangen, weil das nicht geht. Der Buchmarkt beruht auf dem Kontakt zwischen den Buchmenschen. Sie gehen auch hier nicht hin und kaufen mein Buch, weil sie es gelesen haben und toll finden, sondern sie kaufen einen Inhalt, weil sie den Verleger kennen und wissen, der hat Erfolg gehabt damit in seinem Land. Also werde ich wahrscheinlich auch Erfolg haben. Sie vertrauen ihm. Und so geht das dann weiter. Wir haben oft, ich hatte damals eine ganz neue Autorin in dem Afrika-Jahr, Mariama Ba aus dem Senegal, Une si longue lettre. Das ist ein kleines Büchlein. Aber man kann es heute noch lesen. Es ist ein wunderbares Buch einer Frau in einer muslimischen Gesellschaft. Und das haben wir in 14 Sprachen verkauft auf der Afrika-Messe. Ja. Das war nicht nur ein Bestseller, sondern das war wirkliche Literatur und weit verbreitet in der Welt. Wie gesagt, Sie können es heute noch bei Fischer als Taschenbuch kaufen und es ist nach wie vor lesbar, aufregend und lesbar.
Ja, also Bücher sind ja ein Medium, das immer für einen sehr langen Zeitraum eigentlich Geld haben soll.
Ja.
Geltung, also Geltung im Sinne von ja, Bedeutung eigentlich. Und aber trotzdem, wenn man eine Buchmesse macht, dann ist es ja ein ganz kleiner Ausschnitt, der durch den Kontakt dann, ja, wie Sie gesagt haben, durch der Menschen, der Buchmenschen.
Also man hat immer gesagt, dass etwa 80% aller Titel hier in Frankfurt zumindest einen Anfang nehmen. Ja. Man kauft ja auch nicht sofort, sondern man nimmt erstmal Kontakte auf und später geht das dann weiter. Auf jeden Fall 80% der europäisch-amerikanischen Produktion werden hier ausgetauscht. Ich weiß jetzt nicht, ob das im Moment genauso stark noch ist. Es gibt jetzt so viele Buchmessen auf der Welt und ich bin ja der Vorsitzende dieser ganzen Clique auch. Ich versuche auch, das ist die Conference of International Book Fairs. Und seit 1994 treffen wir uns alle zwei Jahre und weil wir festgestellt haben, wir sind eigentlich gar keine Konkurrenten. Jede Buchmesse arbeitet einen Kulturraum, einen Sprachraum, eine Region und wir helfen uns da gegenseitig mit unseren Erkenntnissen, mit unseren Erfahrungen. Das ist eigentlich ein richtiger Club geworden, ein schöner Club von Buchmessedirektoren, die überall in der Welt leiden.
Nur in Amerika scheint es ja problematisch zu sein mit Buchmessen, oder hat sich das geändert?
Doch, da gibt es ja auch eine große Buchmesse aus der ABA, das war eine Buchhändlerbuchmesse, ist die BEA geworden. Die haben auch lange Zeit versucht, Frankfurt den Rang abzulaufen, weil sie ja irgendwie der Mainstream sind und sie haben auch geglaubt, wenn wir eine Buchmesse machen hier, dann kommen alle. Das geht aber nicht, weil die nicht gesehen haben, dass sie eigentlich nur verkaufen und nicht kaufen. Da müssen sie zu denen gehen, die kaufen. Und die haben wir hier, nämlich die ganzen Europäer, auch die Asiaten. Und deswegen sitzen wir hier in der Halle 8, in der amerikanischen, englischen Messe, die größte englischsprachige Messe auch auf der Welt ist. Ja, ja. Ja. Ja, ja. Das ist größer als London, die ja da auch ein bisschen konkurriert. Ne?
Interessant ist, also Ihr Buch Und kam in die Welt der Büchermenschen ist bei dem Links Verlag erschienen, aber die englische Version ist bei dem Locus Verlag erschienen. Das scheint ja ein neuer Verlag zu sein, der in New York, in Taipei und noch in einer, ich glaube in London sitzt.
In Peking.
Okay. Ah, ja. Okay. Wie ist das dazu gekommen?
Das ist so eine richtige Frankfurter Geschichte. Der Verleger Rex Hau kam vor 20 Jahren das erste Mal hier nach Frankfurt. Er kam dann auch gleich in mein Büro, um mit dem Leiter der Messe zu sprechen. Und das hat sich so fortgesetzt. Jedes Jahr haben wir uns getroffen. Und er hat dann in Taiwan vier sehr gute Verlage aufgezogen und hat da auch meine Bücher übersetzt, in Taiwan rausgebracht, hat auch dafür gesorgt, er hatte damals schon ein Büro in Peking, sein Packager-Büro, dass die Bücher in Peking rauskamen. Und jetzt macht er einen weiteren Schritt in die Internationalisierung, er hat einen Verlag in New York aufgemacht und als erstes bringt er meine Bücher auf Englisch. Das ist so richtig das internationale Geschäft, das auch hier aus Frankfurt gewachsen ist. Ne? Ja. Deswegen sitze ich hier auch an seinem Stand als Autor. Und,
ja, ist auch gut. Noch eine Frage, und zwar gibt es ja dieses Jahr das erste Mal die Open Books Veranstaltung im Frankfurter Kunstverein. Also es sind ja verschiedene Räume geschaffen worden, in denen Lesungen stattfinden, und vorgestern, also am Freitag, gab es auch eine Preisverleihung, also der Independent Verlage. Und diese Independent Verlage sind ja im Grunde junge Verlage, die eigentlich aus dem deutschsprachigen Raum kommen. Und wenn man sich aber die Buchmesse anschaut oder die Messeteilnehmer, dann sind viele der unabhängigen Verlage, die es in Frankfurt schon sehr lange gibt, eigentlich aus der 68er-Bewegung heraus, die sind nicht mehr bei den Independent-Verlagen, die sich neu als Netzwerk zusammengeschlossen haben, dabei. Wie sind diese Netzwerke? Gab es Abwechslung in diese unterschiedlichen Netzwerke?
Also Verleger sind natürlich auch gewachsen in eine andere Ebene hinein, nicht? Und jetzt wachsen neue, die sich in diesem Independent-Bewegung zusammengeschlossen hatten, nach. Und die das damals gegründet haben, die sind auf anderen Feldern.
Ja. Wie nehmen Sie diese neuen Independent-Verlage wahr? Also, dass Sie sich Independent-Verlage nennen, ist auch irgendwie eine merkwürdige Konstruktion.
Naja, es gibt viele Zusammenschlüsse auf allen Ebenen. Das ist eine. Wir haben immer von der Beginn der Frankfurter Buchmesse 1949 an versucht, die kleinen Verlage zu schützen, zu fördern. Es gab in der Paulskirche 1949 eben nur zwei Standgrößen. Einen einfachen Stand und einen doppelten Stand. Sodass also die großen Häuser gar nicht die Möglichkeit hatten, so alles zu bedecken. Und dieses System haben wir versucht, so weit es ging, durchzuhalten bis in unsere Tage. Natürlich gibt es heute riesige Häuser hier, die Quadratmeterflächen belegen. Aber wir haben auch eine progressive Preistabelle, dass Sie also mit einem kleinen Stand von 2x2 Metern für ungefähr 1000 Euro einen Stand haben können. Und der doppelte Stand kostet nicht etwa doppelte, sondern das Dreifache. Und der vierfache Stand, also es ist ganz entgegen den Marktgesetzen, nicht? Wenn Sie viel kaufen bei uns, müssen Sie noch viel mehr zahlen. Auch diese selbstgestellten Stände, die nicht von der Frankfurter Buchmesse sind, die müssen genauso viel zahlen, als wenn die Frankfurter Buchmesse ihnen da den Stand hinstellen will. Sie dürfen natürlich sich selbst darstellen und das machen sie auch, aber der Preis ist derselbe. Und das sind alles die Versuche, die kleinen Verlage, die unabhängigen Verlage zu stützen und sie nicht von den Großen erdrücken zu lassen. Und das hat, glaube ich, Frankfurt auch groß gemacht und stark gemacht.
Dadurch einfach auch erhalten. Ja. Ja, vielen Dank für das Gespräch.
Vielen Dank.
Wir kommen jetzt nach dem Gespräch mit dem ehemaligen Messenleiter Peter Weithaas über das Buch Und kam in die Welt der Büchermenschen, erschienen im CH Links Verlag, zu einem weiteren Buch und zu einem Autoren, der es mit diesem Buch gewagt hat, einen der größtmöglichen Tabubrüche zu leisten, den es in China gibt, indem er an die Studentenproteste und das Massaker vom Tiananmen-Platz von 1989 erinnert. Und dieses Buch von Ma Qian heißt Peking-Koma und ist im Rowohlt Verlag erschienen. Ma Qian lebt im Exil in London und ich denke, einer der Gründe, weshalb er im September nicht an diesem Symposium teilgenommen hat, als wirklich bekannter Autor, der im Exil lebt, liegt daran, dass er genau an diesem Tag eigentlich also Vater geworden ist und Zwillinge bekommen hat. Auf jeden Fall war Ma Qian jetzt zur Buchmesse, aber in Frankfurt und hat auch im Kunstverein im Rahmen der Open Books gelesen aus dem Buch Peking Kummer und ein Gespräch geführt. Also gelesen wurde in dem Sinne auf Deutsch und Tilman Spengler hat dann Auszüge vorgelesen und auch diese Veranstaltung moderiert. Und ich hatte das Buch auf Englisch schon gelesen. Und werde jetzt einen Auszug der Lesung und des Gesprächs mit Madjen spielen. Und dann gab es eine Situation, wo Madjen die Bilder von Tiananmen zeigen wollte. Und diese Bilder wurden dann auf meinem Computer gezeigt. Und nach dieser Sendung werde ich diese Bilder auch auf meine Webseite hochladen. Man kann dann auch diese Gespräche auf der Webseite von mir, fehe.org, sich anschauen. Wenn man Chinesen, und wir haben einige Chinesen gefragt, ob sie diese Bilder kennen, fragt, sie kennen sie einfach nicht und sie fragen einen tatsächlich, ob diese Bilder gestellt sind. Madjen erklärt auch in dem Gespräch, wie und diese Bilder zusammengestellt wurden und wo er selbst auch zu sehen ist.
Das ist jetzt Madjen.
Das Buch der Bergs und Mädels ist eigentlich eines der ältesten Bücher in China. Älter als zum Beispiel Dao De Ping von Lao Tse. Und das ist wahrscheinlich auch das älteste Buch, das man bis heute weiß. Und das ist eigentlich ein Buch der Mythologie. In dem Buch werden Berge und Meere beschrieben und einfach die fremde Welt jenseits des Landes China. Wenn man in das Buch einsteigt, dann sieht man wirklich Kosmos viel größer als wo man wohnt. Und in diesem Kosmos findet man sogar neue
Sonnen.
Und in meinem Roman habe ich einfach das Buch des Berges und des Meeres als das einzige für den Kranken, als er im Koma war, was er sich noch erinnert. Gerade weil der Kranke im Koma ist, konnte er nicht außer von dem Körper herauskommen. Und deshalb muss er den Kosmos in seinem eigenen Körper finden und dann eine Reise in diesem Körperkosmos machen.
当然了，作为文学来讲，我主要是暗示，通过《山海经》，通过一个人，我们要知道人的位置在哪里。
Ja, das ist natürlich eine literarische Anspielung und zwar, ich möchte zeigen, gerade mit dem Buch des Berges und Meeres suchte man noch die Position der Menschen der Welt.
那么在小说的结尾，我也用一段《山海经》里面的一段描写。
Und auch kurz am Ende, kurz vor dem Ende des Romans habe ich auch einen Abschnitt zitiert von diesem Buch.
那就是说，它是一只眼睛、一只翅膀、一只腿的鸟，它只有找到了另一半，它才能飞翔。
Und das heißt, da gibt es eine Vogel nur mit einem Fuß, mit einem Flügel und nur wenn der Vogel die andere Hälfte finden kann, kann er dann fliegen.
也许爱情，也许牺牲，是我们唯一的活在这里的一个借口。
Ja, vielleicht nur wegen der Liebe, wegen des Selbstlosigkeit findet man noch den Sinn des Lebens, des Weiterlebens.
写这个小说的时候，其实我的脑子里面一开始跟天安门没有什么关系。
Als ich angefangen habe, das Buch zu schreiben, wollte ich eigentlich nichts mit dem Ereignis zu tun haben.
我脑子里边只有一个图像。 就是一个裸体的男人躺在一个铁床上，一只鸟站在他的胸脯上。
Und damals hatte ich nur ein Bild in meinem Kopf. Das ist ein nackter Mann auf einem Bett mit einem Vogel auf seiner Brust.
这只鸟为了陪伴着他，最后把他身上的毛全都磨没有了，变成一个光秃秃的肉蛋。
Der Vogel ist immer bei ihm geblieben und dann hat er langsam alle Federn verloren und ja, dann ist der zu einem Fleischkugel geworden.
我想在写小说的时候，我就不断地问自己，这是什么？
Und beim Schreiben habe ich mich selbst auch immer gefragt, was das bedeutet.
我想在座的肯定有去过教堂的经验。
Und ich glaube, unser Publikum hat bestimmte Erfahrungen mit der Kirche.
我想你们也有从古典音乐会走出来的经验。
Und ja, ihr habt bestimmt auch Erfahrungen mit klassischer Musik.
甚至你们也有爱情的经验。
Und bestimmt auch mit der Liebe.
我们人总会有那么一个漂亮的东西，这个东西可能叫牺牲，可能叫崇高。可能是上帝给了我们一种暗示，总之这个东西我觉得比一切都伟大。
Yeah, ich glaube, wir Menschen haben immer was Schönes, zum vielleicht Liebe, vielleicht so Opfergeist oder etwas Erhabenes, das vielleicht von Gott gegeben.
你可以叫同情，也可以叫怜悯，也可以叫人与人之间在一瞬间我们互相的理解。
Ja, das könnte Mitleid sein, das könnte Mitgefühl sein und das ist irgendwas, was die Menschen miteinander verbindet.
而现在的中国由于太有钱了，我刚才描述的这样的东西都没有了。
Und in China hat man wirklich das Problem, auch wenn man Reichtum jetzt schon hat, hat man das fast schon verloren.
我只能在这本书里边寻找希望。
Das habe ich auch mit dem Roman die Hoffnung gesucht.
在我们的传统文化去找这个方向。
Ich suche die Hoffnung auch in der traditionellen Kultur von uns.
Sie haben das sehr schön erzählt bekommen. Der Roman ist eben voll von verschiedensten Elementen. Elemente, die sich eben auf die Zitaten oder Anspielungen, Weiterführungen von klassischer Literatur bewegen. Es gibt Liebesszenen, selbstverständlich, weil das zum Kanon des Schönen gehört. Und es gibt sehr dramatische Szenen, es gibt praktisch wie aus von einer Reportage erzählt oder aus einem Dokumentarfilm erzählte Szenen. Und davon lese ich Ihnen eine vor, die am Ende des Buches steht, da wo der Aufstand der Studenten und der Demonstranten am 4. Juni, in der Nacht des 4. Juni, niedergeschlagen wird. In dem wachsenden Chaos rückten die Panzer und Mannschaftswagen immer näher und der Boden bebte so stark, dass mein Kopf auf und ab bebte. Unaufhaltsam bewegten sie sich vorwärts und zwangen die Studenten an der Ostseite des Monuments den Platz als Erste zu verlassen. Die Massen, die noch um den Fuß des Monuments standen, kreischten voller Panik und kletterten wieder nach oben. Tausende von Studenten befanden sich noch immer auf der unteren Plattform. Laute Schreie ertönten, als Studenten stürzten oder andere über sie hinwegtrampelten. Ein paar Studenten, die gegen die Balustrade gequetscht wurden, kletterten an ihr hoch und sprangen hinunter. Ich sah, wie Panzer auf der Nordseite vor und zurück über die Nylonzelte rollten und fragte mich, ob der Junge, den ich gesehen hatte, als er sein Testament schrieb, entkommen war. Meinen Rucksack hatte ich nicht gefunden. Der Thermosbecher, den Gurjo mir aus Shenzhen mitgebracht hatte, war inzwischen wahrscheinlich glatt gewälzt worden. Zwei ausländische Journalisten fotografierten mit Blitzlicht, während immer mehr Studenten den Platz an der Südostecke verließen. Einige, die Reporter, gekleidete Polizisten, rissen den Journalisten die Fotoapparate weg, verdrehten ihnen die Arme hinter dem Rücken und zerrten sie ins Gebüsch. In dem Geschiebe und Gedränge hatte ich einen Schuh verloren. Jetzt zog ich den anderen aus und warf ihn in das Bataillon von Soldaten hinter uns. Sie trieben uns vorwärts und schlugen uns mit ihren Gewehrkolben auf die Hinterköpfe, als wären wir ein Rudel Hunde. Wir eilten in südlicher Richtung über den Platz zwischen Reihen von bewaffneten Polizisten hindurch. Ein Student ganz vorne in unserer Gruppe fing an, Parolen übers Megafon auszugeben. Die Studenten wurden unruhig. Eine Stimme rief: Ich gehe nicht weiter, ich will hier sterben auf dem Platz. Eine andere schrie: Hilf mir jemand, ich kann nicht mehr. Die Soldaten hinter uns hielten die Gewehre mit dem Kolben nach oben in die Luft, bereit anzugreifen, falls wir ausschirmten. Wang Fei drehte sich um und rief nach hinten: Nieder mit dem Faschismus! Und sofort traf ihm quer über das Gesicht ein Schlag mit einem Gewehrkolben, der in der fortgesetzten Bewegung meine Schultern streifte. Ein Mädchen wurde von einem bewaffneten Polizisten wild getreten und schrie: Hilf mir, Mama, hilf mir! Endlich brachen wir aus der Umzingelung heraus. Im Weitergehen stimmten wir den Refrain der Internationale an, blickten zurück zum Platz und machten das Siegeszeichen. Lautes Gewehrfeuer und unsere Schreie schienen den Himmel zum Leuchten zu bringen. Ein Junge entrollte mutig ein Spruchband, auf dem stand: Alle Diktatoren werden zugrunde gehen. Auch ich spürte, dass meine Angst nachließ, je weiter wir uns vom Platz entfernten. Wieder sah ich mich um. Auf der Südseite des Monuments saßen immer noch ungefähr 300 Studenten und weigerten sich, es zu räumen. Die Soldaten und Polizisten um sie herum traten und schlugen auf sie ein. Ich erkannte Chantier in der Menge. Er stand auf und schwenkte eine Fahne, wurde aber sofort von einem Gewehrkolben niedergeschlagen. Plötzlich stand Xiaoli vor mir. Er wirkte kleiner. Seine Augen waren gerötet, sein Hemd war an der Schulter zerrissen und die Haut darunter aufgeschürft. Er war schmutzig und voller Blut. Zhu Fa packte ihn am Arm und sagte: Wo warst du? Sie haben aus Sendung gebracht, sagte er ausdruckslos. Ich war genau neben ihm, als es passierte. Wir waren an der Nordostecke. Hast du gesehen, ob noch Studenten in der Fußgängerunterführung sind? Ich war froh, dass ich Tian Yi nicht da unten versteckt hatte. Wir sind auf die Soldaten zugegangen und haben gerufen: Die Volksarmee liebt das Volk, als sie das Feuer eröffneten. Mohsen ist von zwei Kugeln getroffen worden, dann sind Reifen und ich und ein paar andere Studenten in einen Bus gesprungen und die Chang'an-Tie heruntergefahren, um die Soldaten aufzuhalten. Aber als wir den Bus wendeten, haben uns die Soldaten mit einem Kugelhagel überschüttet. Der Junge am Steuer ist getroffen worden und der Bus war danach ein Wrack. Haifeng und ich sind abgesprungen. Ein Soldat hat Haifeng an den Haaren gepackt und auf den Boden geworfen. Ich bin in die Knie gegangen und habe die Hände hochgestreckt. Die Soldaten sind einfach an mir vorbeigezogen. Seine Augen wurden glasig. Eines Tages kommt unser Moment der Rache, das schwöre ich. Jofa, der sonst immer wie geleckt aussah, war jetzt von Kopf bis Fuß und außerhalb von seinem linken Ohr verschmutzt. In der Hast des Rückzugs hatte er beide Schuhe eingebüßt. Seine Füße bluteten. Xiaoli hockte sich auf den Boden und blickte ausdruckslos vor sich hin. Wang Fei drückte auf die Knöpfe an seinem Walkie-Talkie, obgleich er wusste, dass die Batterien leer waren. Hou Tian stolperte auf uns zu. Er wurde von zwei Studenten gestützt. Anscheinend stand er unter Schock, wie nutzlose Schrottteile standen wir auf die breite, leere Straße an der Südseite des Platzes. Nieder mit dem Faschismus, nieder mit Li Peng, rief jemand durch ein Megafon. Ein Pekinger Bürger kam mit einem großen Korb voller Sportschuhe und verteilte sie an die Studenten, die ihre Schuhe verloren hatten. Ich prüfte die Größen, alle Schuhe waren zu klein für mich. Ich durchsuchte das Gebüsch, durch das einige Studenten entkommen waren, fand einen Turnschuh und einen Flipflop, die einigermaßen passten, und begnügte mich damit. Bei links Augen waren zu zwei kleinen Schlitzen zugeschwollen. Wang Fei ging neben ihr und hatte den Arm um ihre Schulter gelegt. Wir bildeten wieder Universitätsgruppen. Flaggen und Spruchbänder wurden hervorgeholt und hochgehalten. Viele der Mädchen weinten. Die Jungen nahmen sie bei den Händen und führten sie weiter. Mimi schluchzte hemmungslos. Yue Jin nahm sie auf seinen Rücken und trug sie wie ein Stück. Der alte Fu rief in sein Megafon: Wir kommen wieder. Der Tiananmen-Platz gehört dem Volk. Wir gingen jetzt in westlicher Richtung am Zellermann vorbei und am südlichen Rand des Platzes entlang. Rubins Augen waren blutunterlaufen. Er knotete einen gestohlenen Munitionsgürtel an einen Stock und reckte ihn hoch über den Kopf, während er in der Mitte unseres Zugs ging. Der große Chan humpelte vor mir her. Auch seine Füße waren schlimm zerschnitten. Der kleine Chan trug die Gitarre für ihn, weil der Schulterriemen gerissen war. Mimi ging jetzt zu Bai Ling und blieb an ihrer Seite. Ihr hellblaues Kleid war starr vor Schmutz. Nur so weit als Lese- und Kostprobe. Und Sie haben das hier, wie sich das mitteilte, das ist sozusagen das Bild der geschlagenen Truppen, die vom Platz, von diesem Symbol, am symbolträchtigsten Platz, den es in China, in ganz China gibt, davon ziehen, davon getrieben werden, zum Teil eben links und rechts als Opfer dort liegen. Ich habe damals, als man reagierte auf diese schreckliche Niederschlagung, dieses schreckliche Massaker, habe ich irgendwo mal geschrieben, dass es ganz wichtig ist, natürlich an dieses Ereignis zu erinnern. Aber ich glaube, man schuldet sich der Würde der Opfer und derjenigen, die das betrieben haben und die eben da als Verlierer davonzogen, sich auch ein wenig an die Zeit vor diesem 4. Juni zu erinnern, eben an die Zeit des Aufbegehrens, dieser ersten Formierung eines politischen Widerstandes und der Organisation. Und ich würde frage Martien jetzt, wie er das erlebt hat, diese Jahre davor, die dahin führen, die ja Jahre oder Monate zumindest der Hoffnung waren.
Aber sobald die Studenten den Platz erreichte, und gerade wegen der Studentenbewegung von damals wurde der damalige Staatspräsident Hu Yaobang quasi entlassen und auf Befehl von Deng
Xiaoping.
Und zwei Jahre später, als die Studenten von der Entmachtung von Hu Yaobang erfahren haben, waren viele sehr traurig. Und sie haben auch geglaubt, dass gerade wegen ihnen, wegen Studenten, hatte Hu Yaobang, musste Hu Yaobang jetzt quasi absteigen von der Stelle und dann auch in der Traurigkeit tot.
So, die Tiananmen-Sitzung ist von Jinian Hu Yaobang begonnen.
Und deshalb hat die Ereignisse am 4.6. erst mit der Trauerfeier von Hu Yaobang angefangen. Eigentlich wollten viele Studenten am Anfang zu dem Denkmal und auch Grenze für Hu Yaobang abgeben.
后来共产党在那个大会堂里面，在开胡耀邦的追悼会的时候，学生们也包围了大会堂，要求能够看到胡耀邦的这个车出来。
Und als die chinesische Regierung in der großen Halle die Trauerfeier von Hu Yaobang führte, haben die Studenten auch die Halle umgegeben und sie verlangten, dass sie sehen möchten, wie der Sarg von Hu Yaobang von der Halle zur Beerdigung geschickt wurde. Aber die chinesische Regierung hat vor Studenten gar nicht abgewiesen und hat auch keine Chance gegeben.
Und
Und gerade mit der Trauerfeier für Hu Yaobang hat die Studentenbewegung langsam zur Höhepunkt, ist langsam zur Höhepunkt gegangen.
我想大多在座的你们这些朋友，你们大概知道，中国经历过毛泽东时代，在那个时代，中国人没有任何机会，没有任何表达的方式，他们基本上是在跪着活。
Wie wissen, hat China auch eine sehr furchtbare Zeit unter Mao gelebt und erlebt, und damals waren alle individuellen Menschen auch, ja, sie unterliegten der Herrschaft von Mao und sie leben in der Sklaverei.
那么六四给了中国人一个机会，他们通过悼念胡耀邦，就说这是一个好的领导，能不能给我们人民权利，给人民民主？所以整个的六四让我感觉到中国人的脸上头一次有表情。
Und am 4.6. War eigentlich so ein, so ein Ausruf von Studenten. Sie haben ja Hu Yaobang als einen sehr guten Staatsmann gefunden, und sie wünschten noch mehr solche Politiker, und sie wünschten Freiheit und Demokratie für das Land. Und ich finde, gerade an diesem Tag kann man zum ersten Mal sehen, was für Freiheitsgebärde am Gesicht des chinesischen Volkes.
但是中国政府没有给学生这个机会，他们在学院的一开始就已经开始调动军队往北京进发，好几个军区的士兵、坦克都已经开始往北京进发。
Aber die chinesische Regierung hat den Wunsch vom Studenten gar nicht, realisiert, und im Gegenteil hat die Regierung die Armee von anderen Provinzen gesammelt, und damals sammelten sich Soldaten und Panzer von allen anderen Provinzen.
Zum Beispiel damals waren
schon 200.000 Soldaten
gesammelt.
Das solche militärische Kraft ist vergleichbar mit der Kraft in diesem Vietnam,
in dem Krieg gegen Vietnam. Deshalb
kann man schon sagen, in Augen der kommunistischen Partei waren Studenten von Anfang an schon ihren Feind.
那么广场只是他们共产党要把学生围住的一个 猎场，学生并不知道自己已经变成了猎物。
Und damals wurde auch Tiananmenplatz zu einem Jagdplatz von der kommunistischen Partei auf Studenten, aber leider wussten keine Studenten davon.
20年过去了，我写这本书的时候还不清楚的历史，现在通过20年，我们都看得清清楚楚。
Ja, und das ist schon 20 Jahre her, und mit der historischen Distanz kann man schon ganz klar sehen, was da passiert ist.
今年我在北京见过两个挺有意思的人。
Und in diesem Jahr habe ich auch zwei interessante Leute gesehen in Peking.
一个叫刘华。
Einer heißt Liu Hua.
他从这个坦克开过来的时候，就是中南海的旁边，坦克开过来的时候。 他说他当时想把一个毛巾递给前面的一个女孩子，但是就那一瞬间，坦克他开过来了，他的一只胳膊给压掉了。
Und Liu Hua als die Panzer von Zhongnanhai von der chinesischen Regierung Residenz ankamen, war er gerade dabei, Handtücher für ein Mädchen zu überreichen. Und gerade in diesem Moment war der Panzer schon da, und er hatte deswegen einen Arm verloren.
他的这个另一只胳膊正好抓着马路的那个铁栏杆，但是这只胳膊呢，已经转了好几个圈。
Und er hatte ja mit einem anderen Arm die Gitter auf der Straße festgehalten, und aber der andere Arm ja ist verloren und auch sogar ja hat ein ja ist einfach auch gerollt auf der Straße.
他跟我讲他这些故事的时候，我们就在中南海现场。
Und als er uns von der Geschichte erzählte, waren wir gerade vor Zhong Nan Hai.
我觉得这不是一种恐惧，更加恐惧的是，当他回到家里的时候，每年的六四，警察会拿着被子，拿着牙膏牙刷，住到他的家里，看着他，怕他接受外国记者的采访。
Und das ist eigentlich, das ist schon furchtbar, und aber noch nicht so furchtbar, wie was später passiert. Das heißt, jedes Jahr am 4. an dem Tag werden Polizisten zu ihm zu Hause kommen, und sie haben auch Bettdecke, Bettwäsche und auch alles Mögliche dabei. Sie bleiben da tagelang, um ihn zu überwachen, damit er keine Chance hat, mit westlichen Journalisten darüber zu reden.
Das ist kein Problem.邓小平有一个讲话说我们是开枪了，但是外国人说我们用坦克压人，这是对我们极大的污蔑。他听到这个文件的时候非常害怕，因为他是从坦克底下活下来的唯一的证人，因为当时有13个人死了。
Und Deng Xiaoping hat damals bei der Pressemitteilung gesagt, ja, wir haben tatsächlich geschossen, aber wir haben keine Panzer geschickt, um Studenten zu überfahren. Und als er davon gehört hatte, hatte er wirklich sehr große Angst, weil er der einzige Überlebende und Augenzeuge von diesem Überfahren des Panzers ist.
我还见到了一个当年的解放军，是他把这个枪运到了大会堂。
Und ich habe auch einen Soldaten getroffen in Peking, und damals war gehörte er auch zu Soldaten, die Gewehr von Wallace nach zum Platz gebracht haben.
那么19年了，对他的压力很大，他越来越需要把这个真相要说出来。
Und in den 19 Jahren hatte er immer gelitten unter diesem Druck des Gewissens, und er wollte unbedingt das klar zu machen, auszusagen.
因为当时他很年轻，一个18岁的士兵，领导还给了他一个照相机，让他拍了很多照片。他看到了广场上的情况，他在大会堂里面一个人把几千支枪运到了房间里。
Und ja, damals hatte er auch Privileg bekommen von dem Vorsitzenden, und er hat auch fotografiert, und er hat alles gesehen, und in der großen Halle hat er auch Gewehr transportiert, 1000, und deshalb war er auch ein Augenzeuge.
今天中国政府正在法兰克福书展展出他们的成果，这个成果就是他们保证六四已经洗得干干净净，没有一点痕迹了。
Und heute hat China auf der Buchmesse die chinesische Regierung hat ihre Leistung angeblich Leistung gezeigt, und die Leistung besteht gerade darin, kein Buch wird ausgestellt über den Ereignis, die Erinnerung wird ausgestellt.
但是这一本书，我想足以证明他们一个书展，他们在撒谎。
Aber das Buch, mein Buch, kann schon beweisen, dass die chinesische Regierung auf der Messe lügt.
我这个包里面还有陈先生当年拍的照片，如果大家有兴趣的话，我可以放给你们看。
Und ich habe auch die Fotos von dem Soldaten dabei in meiner Tasche. Ja.
Ich war vor 14 Tagen in Peking, und dann zu meiner Überraschung.sagte eine der
Dame, mit der Studentin, mit denen ich geredet habe, ich hatte einen Vortrag gehalten, sagte, als wir über den Platz des himmlischen Friedens fuhren, es ist erstaunlich, ich habe erst vor 5 Jahren zum ersten Mal davon gehört, was hier los gewesen ist. Die Frau war aus Wuhan, also aus Zentralchina, und sie war ausgebildet, Elternhaus, weiß nicht, mittlere, mittelhohe Kader oder irgendwas. Und sie sagte, das sei nicht außergewöhnlich. Es sei einfach dieser Akt, dieses Ereignis sei aus dem kollektiven Gedächtnis irgendwo gestrichen worden. So kann man das teilweise sicherlich mit staatlichen Zensurmaßnahmen machen, aber es gehört natürlich auch sozusagen eine Bereitschaft des Volkes dazu, wenn ich es mal altmodisch sage, diese Sachen zu verdrängen, einfach nicht mehr darüber zu sprechen. Und mir schien es so, dass das sozusagen im Gleichklang war mit der allgemeinen Stimmung der Leute, mit denen ich mich normal unterhalten habe. Und damit meine ich, dass das Thema Politik im Gespräch mit Intellektuellen an vielleicht letzter, vielleicht vorletzter Stelle kam. Das interessierte keinen Menschen besonders. Und ich würde jetzt Zivilen betrachten, Martin betrachtet China ja jetzt aus London, aber er hat ja auch noch sehr viel Kontakt mit seinen ehemaligen Freunden und Kommilitonen. Und ich würde gerne wissen, ob er diesen Eindruck von mir teilt, diese praktische Entpolitisierung der öffentlichen Stimme.
Ja, weil die China的这种经济强大，导致他们变得充满了自信。
Ja, mit der wirtschaftlichen Stärke hat China jetzt auch gewissermaßen Nationalstolz und die chinesische Regierung versucht auch mit dem Geld andere Länder oder die Meinung von anderen Ländern zu kaufen. Und die Regierung versucht auch, moralische Haltung von uns zu kaufen. Und ich glaube, die Staatspolitiker, die von euch ausgewählt werden, sie machen jetzt auch Kompromisse mit China. Und unsere Zivilisation ist jetzt im Untergang. Und solches Phänomen definiert man in China vielleicht gerade als Aufstieg. Sie versuchen gerade mit dem Erfolg in der Wirtschaft zu beweisen, dass das Vergessen von dem Ereignis sogar Erfolg bringt. Und viele Intellektuellen sind auch der Meinung, wenn man zum Beispiel jetzt das Ereignis als eine politische Unruhe definieren könnte, dann wäre es für die Regierung richtig, den Ereignis
niederzuschlagen.
Und töten oder Niederschläge gerade in der Kleidung von der Politik, von der richtigen Politik, wird jetzt auch exportiert auf andere Länder.
Die chinesische Politik
Aber
Und
viele solches Ereignis in der Geschichte nur eine Schwierigkeit für die kommunistische Partei, und die Partei hat die Schwierigkeit überwunden. Aber niemand fragt danach, auf welche Art und Weise die Partei das Problem gelöst hat. Und das gehört auch zu diesem kollektiven Unbewusstsein oder Unwissenwollen. Und durch dieses Unwissenwollen glaubt man, gerade weil gerade mit der Lösung der Probleme könnte man so heute so Reichtum erreichen.
除了官方之外的作家，就是今天请了法兰克福书展中国作家之外，那些被关到监狱里的作家，那些因为思想现在被正在监狱里边出不来的那些作家，他们还在保留着这个记忆，他们还在保留着中国人的良知。我相信这些东西会慢慢的、慢慢的会变得越来越大。
Neben solchen offiziellen Autoren gibt es noch Autoren zurzeit in China im Gefängnis, und sie stehen für die Erinnerung und auch für das Gewissen Chinas.
Ich glaube, jede Kultur
Und ja, jedes Volk hat eigentlich immer eine verrückte oder dunkle Zeit in der Geschichte, Deutschland zum Beispiel. Aber die Deutschen haben wirklich von der dunklen Seite der Geschichte etwas gelernt und sich geändert. Und ich hoffe, dass eines Tages kommt auch diese Änderung in der chinesischen Geschichte.
Ich glaube, die
先让他拍完了才能。哦。他给我点乱了。不，他给我在转圈呢，照片。OK。什么意思？可以解释一下。
说什么？不是，他们要把这个去掉，我要整个的画面。Hier ist das Ende der Sendung und diese Bilder, über die wir gerade sprechen, die sind dann auch auf meiner Webseite zu sehen.
Aber ich glaube, das ist
und zwar unter www.fehe.org und zwar unter Axiom. Nächsten Monat werde ich dieses Thema auch nochmal weiter fortsetzen mit den Beteiligten, die das Gastland organisiert haben, sodass noch ein tieferer Einblick in China möglich ist. Ja, Mikrofon verabschiedet sich für die Herrschaft. Hier im Hintergrund noch Ma Qian, der Tiananmen Bilder zeigt.
I'm worried, this is only... Das war
28. Mai und die Studenten sind fast schon alle weg.
Das ist
und das bin ich.
所以我说政府最后要搞一个大屠杀，其实本来没有必要，因为没什么人了，这是纪念碑。
Und deshalb habe ich gesagt, die Regierung hat es nicht notwendig gemacht, weil das ist nur ein Andenkensaktivität.
Okay. 这是学生们绝食。
Und sie sind die Studenten, die Hunger protestieren.
这是报纸。 报纸的记者
Das sind Journalisten von einer Zeitung.
就是 清华大学的教授们
Die sind Professoren aus Tsinghua Universität.